Ich meine, man muss sich vielleicht einmal überlegen, was sind denn die wichtigsten oder die häufigsten Gründe vom Scheitern? Und die häufigsten Gründe, warum Startups scheitern, ist Nummer eins Founder Clash, dass sich die Founder zerstreiten. Nummer zwei fehlender Go-to-Market Fit, das heißt, man baut was, was der Kunde nicht braucht. Und Nummer drei lecker Funding.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Lukas Kinigartner. Lukas ist CEO und Co-Founder von Anyline, einem überaus erfolgreichen Startup aus Österreich, dessen Produkt eine smarte Mobile Scan Technologie ist. Vor der Gründung von Anyline hat Lukas mehrere Unternehmen gegründet, darunter eine sehr erfolgreiche App-Agentur in Österreich, deren CEO er bis zu Anyline war. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Lukas Kinigartner. Hallo Lukas.
Hi, grüß dich.
Würdest du sagen, Anyline ist mittlerweile erwachsen geworden als Startup?
Ja, das ist eine gute Frage. Und ja, ich glaube, wir haben jedenfalls schon den ersten oder zweiten erwachsen werden Sprung hinter uns. Es ist ja bei Startups ja immer wieder in Phasen so, dass man einen Wachstumssprung hat und sich professionalisiert als Company. Und ich glaube, dass in den letzten Jahren Anyline schon deutlich erwachsener geworden ist. Ganz Gott sei Dank noch nicht ganz, also ein paar Elemente haben wir schon noch, wo wir nicht ganz so erwachsen sind als Company. Aber natürlich allgemein betrachtet, glaube ich, sind wir jetzt ein erwachsenes Unternehmen. Genau.
Wann würdest du denn sagen, kam der erste Erwachsenenschritt? Also wie lange war, wie viele Jahre vorher waren so eher Kindheitsalter, Jugendalter? Und wann war so der erste Schritt, wo man sagt, okay, jetzt geht es ins Erwachsenwerden? So, wenn man den Führerschein hat, ja, dann sagt man, okay, man oder den Job, Führerschein, die Lehre abgeschlossen hat. So, das sind ja so in unserer Gesellschaft die ersten Schritte, wo man sozusagen erwachsen ist. Wann würdest du sagen, war so der erste Erwachsenenschritt bei Anyline?
Ja, also das ist eigentlich eine total gute Analogie. Es ist so, dass es ja nicht ein Element gibt, das an sozusagen erwachsen werden lässt, sondern eine Summe an unterschiedlichen Dingen, die man im Leben erreicht. Und beim Startup ist es auch so. Ich glaube, den ersten großen Veränderungsprozess in einem Unternehmen haben Startups bei dem Finden des Go-to-Market-Fits, also das erste Mal, wenn man ein Produkt, das man entwickelt oder das man gebaut hat, wirklich versucht, einen Kunden zu verkaufen und man eigentlich dann so ein bisschen lernt, dass man dem Kunden, dass man diese Kundenzentriertheit braucht, dass es wirklich wichtig ist, dass man versteht, was der Kunde eigentlich möchte, dem Kunden zuhört und die Organisation auf das ausrichtet. Also von dem innen auf sich zentrierte, in ein reflektiertes, nach außen gerichtetes Unternehmen, wo man sich überlegt, was kann man denn nur besser machen für den Kunden und sich nicht überlegt, was man selber denkt, was das Produkt können soll oder sich überlegt, ah, der Kunde, der hat da wieder am Blödsinn geredet, das ist ja gar nicht, was er will, sondern dass man wirklich nach außen schaut. Das passiert normalerweise so nach den ersten 2, 3 Jahren. Dann gibt es den nächsten Wachstumsschritt, den haben wir ja genauso miterlebt. Wenn die Organisation dann wächst und man halt nicht mehr 5 Personen im Team hat oder 10, sondern vielleicht 40, 50, 70, 100 Personen. Und irgendwann gibt es so eine Grenze, wo dann die Organisation sich wirklich umstellen muss, ja, wo die Organisation einen großen Veränderungsprozess erlebt, der aber dazu führt, dass man gewisse Sachen vielleicht anders macht, ja, also beim Thema Kommunikation zum Beispiel, dass man eben nicht mehr am Kaffeetisch die Dinge ausmacht, sondern wirklich in Besprechungen, dass man mit dem Team nicht mehr so in einem kleinen Raum redet, sondern eine All-Hands-Präsentation hat und die vorbereiten muss und da die jeweiligen Manager das wirklich sich genau überlegen müssen, was sind denn die Messages, was wollen wir dem Team sagen. Und da würde ich sagen, das haben wir auch vor 2, 3 Jahren gehabt, diesen Veränderungsprozess, wo wir uns dann auch andere Executives reingeholt haben ins Team, andere Leute, die auch diese Art von Unternehmensführung und Kommunikation auch besser verstehen. Ja, und das wird aber eben auch nicht die letzte Veränderung sein. Also Veränderungsprozesse, die passieren in Wellenform immer wieder nach ein paar Jahren bei jungen Unternehmen. Genau. Aber wie gesagt, die zwei große Wachstumsschritte haben wir jedenfalls schon hinter uns, ja.
Würdest du sagen, dass sich die Gründer, das Gründerteam schneller weiterentwickeln müssen wie die Firma? Weil es ist ja irgendwie ein Problem, oder wenn sich die Firma ja immer mehr in dieses Erwachsenwerden hineinfindet und einfach die nächsten Schritte kommen, man muss sich ja selbst immer weiterentwickeln. Also du sagst, okay, es werden dann Gespräche nicht mehr am Kaffeetisch geführt und da werden auch keine Entscheidungen mehr getroffen, sondern das bekommt alles ein neues Setting. Folgedessen musst du dich ja auch ändern, sozusagen.
Mhm. Ja, total ein spannendes Thema. Man, es ist nicht ohne Grund so, dass Startups bis zum IPO, ich glaube, im Schnitt 4 CEOs brauchen, weil natürlich jede Phase seine eigenen speziellen Herausforderungen mit sich bringt. Und es ist natürlich, um das Beispiel zu nennen, ein Riesenunterschied, ob man eine Idee beginnt zu entwickeln und ein erstes Produkt damit baut und erfolgreich an den Markt bringt, versus ich bringe ein Unternehmen an die Börse. Ja, ist ist für einen CEO natürlich komplett eine unterschiedliche Herausforderung. Und wenn Gründer, die Unternehmen gründen, dann in Managementrollen kommen, gibt es einen Effekt, der eigentlich total spannend ist, weil nämlich Gründer von der Eigenschaft her per se keine Manager sind. Ja? Gründer sind sture Böcke, die unabhängig die trotz der Herausforderung und der schlechten Chancen, ein Unternehmen wirklich erfolgreich zu machen, das gründen. Das ist ja keine Entscheidung, die jetzt auf Basis von Fakten zu treffen ist. Das ist eine impulsive Entscheidung, die man als Gründer trifft, und die Art, die ein Gründer hat, die passt in vielen Fällen einfach nicht mit der strukturierten Management-Art zusammen, mit dem, dass man eben auf Basis von Daten und Fakten Entscheidungen trifft. Ja? Und deswegen ist es auch natürlich, dass Gründer in seltenen Fällen dann eigentlich die Entscheidungsfindungsprozesse in Unternehmen dann später raus begleiten. Ja?
Wie würdest du sagen, dass jetzt gerade als Gründer, Geschäftsführer ein Ego sehr, sehr wichtig ist, oder geht es auch oft darum, einfach dieses Ego auch abzusetzen? Weil das ist ja auch so irgendetwas, also man hat ja dann sehr viele Erfolge schon gehabt und dann kann ja das Ego irgendwann im Weg stehen. Wie geht's dir damit? Also welchen persönlichen Entwicklungsschritt musstest du machen in der Vergangenheit, um jetzt heute da zu sein, wo du bist?
Ja, also das Ego, das ist ein Thema, das natürlich viele Gründer lange begleitet. Auch hier ist natürlich der Startpunkt, ja, dass man sich selber zutraut, ein Unternehmen zu bauen, das tausende Mitarbeiter möglicherweise irgendwann einmal hat. Da muss man ja durchaus ein Charakter dafür sein. Und schlussendlich ist es aber so, dass die meisten First-Time-Founder ja eben nicht geborene Executive sind. Und da eine große Lernkurve besteht. Das ist ein Schmerzpunkt, der ist absolut da. Ein Ego hat nämlich nichts zu suchen in dem Aufbauen von einem Unternehmen, sondern es ist einfach so, dass man als Executive einen Dienstleistungscharakter hat. Man muss ja als Beispiel Leute dazu bringen, dass sie für ein Unternehmen arbeiten, dafür wahrscheinlich weniger Geld bekommen wie am Markt üblich, und mehr Risiko bekommen im Job und mehr arbeiten müssen. Also das ist eigentlich ein ziemlich schlechter Deal. Ja? Und man muss ja aber die Personen dann trotzdem dazu bringen und motivieren, dass sie einen auf dem Weg begleiten. Und das ist eigentlich etwas, was sich total schlecht mit Ego verbinden lässt, sondern eigentlich vielmehr mit dem Dienstleistungscharakter, dass man eben Leute versucht, eben zu motivieren und zu helfen in einem Team erfolgreich zu sein. Das ist nur eines von vielen Beispielen. Das vor allem das Lernen, dass man selber Sachen nicht gut kann und besser werden muss, ist deshalb so schwierig, Robert, weil sich nämlich das Unternehmen so ändert und man als Gründer ja das nicht so merkt, weil das Unternehmen heißt ja immer gleich. Die Anyline heißt seit 2014 Anyline, ist aber eigentlich mittlerweile das fünfte Unternehmen, in dem ich CEO bin, weil das Unternehmen sich so gewandelt hat. Und das heißt, dass das als Gründer nochmal viel schwieriger ist, auch wirklich auf das einzugehen und auch sich das wirklich einfach vor Augen zu halten, dass man jetzt eine neue Challenge hat, das ist neu, das kann man noch nicht so gut, da muss man erst reinwachsen, aber natürlich ein gewisses Selbstbewusstsein braucht es einfach, weil wenn man vor 1000 Leute Unternehmen pitcht, dann das funktioniert ohne Selbstbewusstsein definitiv nicht, ja. Genau.
Ich stelle mir da jetzt gerade zwei Fragen, beziehungsweise ich würde gerne mal auf eine angehen oder eingehen. Ich meine, das Unternehmen hat sich ja jetzt so über die Jahre weiterentwickelt. Und wie oft oder wann hattest du zum letzten Mal den Gedanken, hoffentlich geht das alles gut? Weil ihr seid ja immer erwachsen werden und ich glaube, je erwachsener man wird, desto weniger hat man den Gedanken, wir scheitern. Als Startup hat man ja immer so ein Schwert über sich hängen, wo man denkt, okay, wie lange geht's noch? Aber ihr seid ja schon einige Schritte weiter. Wann hattest du zum letzten Mal den Gedanken, ich hoffe, das geht alles gut oder ich habe Angst, dass ich scheitere?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, man muss sich vielleicht einmal überlegen, was sind denn die wichtigsten oder die häufigsten Gründe vom Scheitern? Und die häufigsten Gründe, warum Startups scheitern, ist Nummer 1 Founder Clash, dass sich die Founder zerstreiten. Nummer 2 fehlender Go-to-Market-Fit, das heißt, man baut was, was der Kunde nicht braucht. Und Nummer 3 lecker Funding, dass man kein Geld mehr hat. So, und mit der Zeit ist es so, dass diese drei Gründe des Scheiterns, die drei wichtigsten Gründe des Scheiterns bei Startups, weniger realistisch werden. Also irgendwann einmal hat man sein Go-to-Market-Fit gefunden. Irgendwann einmal hat man sämtliche Founder-Probleme behoben. Und irgendwann einmal ist man auch in der Situation, dass das Fundraising auch nicht mehr so schwer fällt, wenn man selber viele Umsätze macht oder weil man viele Kunden hat und weil einfach das unwahrscheinlich ist, dass einem wirklich tatsächlich das Geld ausgeht. Ja. Das Dritte allerdings ist natürlich das, was einem nur am längsten begleitet. Es gibt da Firmen, die schon weiter sind, denen das Geld ausgeht. Wobei dann man auch nicht normalerweise scheitert, sondern dann wird das Unternehmen halt verkauft oder wird gemerged mit einem anderen Unternehmen oder wird Cashflow positiv gedreht von den Investoren. Da ist es auch nicht so, dass das Scheitern dann so ein richtiges Scheitern ist wie am Anfang, ja, wo man dann einfach die Bude zusperren muss, sondern die Bude rennt dann weiter, aber halt vielleicht nicht mehr mit der riesengroßen Vision, mit der man sich einmal am Anfang in das Rennen geworfen hat. Und das ist jetzt bei uns natürlich genau der Fall. Ja, wir haben ein Business aufgebaut, das Umsätze in Millionenhöhe macht und haben ein total stabiles Kernkundengeschäft. Wir haben mittlerweile ein Executive Team, das außer mir keine Founder mehr drinnen hat, wo man halt einfach total unabhängig von Founder-Diskussionen ist und haben einen tollen Go-to-Market-Fit gefunden. Das heißt, bei uns ist die Gefahr eigentlich in der Form nicht mehr da. Allerdings gibt es tausende Gründe, warum man sich Sorgen macht, weil es natürlich tausende Alltagsprobleme gibt, die man als CEO jetzt von einem Unternehmen erklären muss. Und dementsprechend, die Sorgen hören ja nicht auf, sondern halt andere Sorgen. Genau.
Ich habe es in der Anmoderation ganz kurz angesprochen. Anyline ist das sozusagen eine mobile Scan-Technologie. Wie würdest du denn Anyline beschreiben und was ist so der größte Use Case? Weil ihr habt ja auch zum Beispiel Red Bull als Kunden gehabt oder auch vielleicht nach wie vor. Ihr könnt ja Reifen auch zum Beispiel scannen. Also es gibt ja jede Menge Anwendungsbereiche. Was würdest du sagen, ist so der größte Use Case von euch und wie würdest du Anyline und die Technologie dahinter beschreiben?
Ja, also in der Tat ist es ja so, dass unsere Kerntechnologie, das, was Anyline so besonders macht, ist, dass wir eine Technologie für Smartphone entwickelt haben, wo man mit der Kamera vom Smartphone in der echten Welt Objekte scannen kann. Und zwar ganz unterschiedliche Objekte von einem Kennzeichen auf einem Fahrzeug über eine Fahrzeugnummer auf der Windschutzscheibe bis hin zu einem Führerschein oder einem Pass, weiter in andere Sektoren, an Stromzähler, bis hin zu Seriennummern von Bauteilen, bis zu Reifen, ja, wie du erwähnt hast. Und die eigentliche Frage ist ja immer, was ist denn so der Use Case, da wo am meisten Wert entsteht? Und da hat es ein paar gegeben in der Vergangenheit, wo wir gemerkt haben, dass da besonders viel Wert entsteht. Das ist einerseits im Bereich Mobile Policing, also bei der Unterstützung von Polizisten bei der Fahrzeug- oder Personenkontrolle, bei der Erkennung von eben Strom-, Gas- und Wasserzählern für die Ablesung von Stromverbrauchern, aber auch bei Covid. Wir haben ja bei Alles Googelt in Wien unterstützen dürfen durch das Scannen von E-Cards und Ausweisen für das Testverfahren zu Hause, aber auch bei Reifen, wo man eben Reifen erkennen, die zu alt sind oder die einen Rückruf haben, um damit zu verhindern, dass es Unfälle auf der Straße gibt. Und das sind alles so Anwendungsfälle, wo halt einfach der Wert, der entsteht, weil unsere Technologie verwendet wird, halt speziell groß ist. Das ist allerdings immer in der Startup-Welt immer wieder so eine Challenge, weil ja wir als Unternehmen, wir wollen ja Weltmarktführer in der mobilen Datenerfassung, also im Mobile Data Capturing werden. Und es ist ein riesiger Markt, der ist 100 Milliarden schwer. Wir wollen den anführen. Dafür bräuchten wir aber, wenn wir das jetzt horizontal über alle Industrien machen würden, bräuchten wir wahrscheinlich 1000 Leute. Ja, wir haben jetzt schon über 100 Leute, aber trotzdem nicht 1000. Das heißt, wir müssen uns fokussieren auf gewisse Bereiche, in denen wir dann halt unsere Marktführerschaft einmal bekommen. Und da gibt es so 5 Industrien, also Retail, Logistics, Government, Utility, und Automotive, und in diesen Märkten sind wir hauptsächlich jetzt gerade unterwegs. Ja.
Sucht ihr eigentlich diese Anwendungsfälle aus oder gehen Kunden speziell hin und sagen, hey, kann das eure Technologie auch zum Beispiel? Und dann passt ihr dementsprechend die Technologie an oder kommt das sehr viel von euch, wo ihr sagt, okay, das wäre ein interessanter Anwendungsfall, ein interessanter Anwendungsbereich, schauen wir mal, ob wir da ein Prototyp entwickeln könnten für diesen speziellen Anwendungsbereich und dann schauen, dass wir den dementsprechend vertreiben können. Wie sieht das bei euch aus?
Also eben genau das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt, wo wir wieder auf das Gespräch davor oder auf unser Gespräch referenzieren kann. Und zwar ist es so, dass natürlich man zuhören muss, was der Kunde will. Und man natürlich darauf warten muss, was der Kunde einem vorschlägt, was man tun soll. Wir haben früher einfach Dinge gemacht, wo wir geglaubt haben, dass es der Kunde braucht. Und auch wenn manchmal dann wirklich tatsächlich Kunden das brauchen, ist er viel, man nennt es Pull- und Push-Effekt in einem Markt, in dem man frisch drinnen ist, muss man schauen, dass man einen Pull-Effekt hinbekommt, weil das viel günstiger ist als Company, wie wenn man auf den Push-Effekt setzt. Also versucht selber mit jede Menge Marketing und Education, versucht den Kunden zu überzeugen, dass er das Produkt braucht. Das ist natürlich viel schwieriger, wie wenn ein Kunde kommt und sagt, er braucht es, er hat sich das alles schon ausgerechnet. Das ist eine Bombengeschichte, wenn wir das machen, ist natürlich einfacher.
Was würdest du sagen, war so deine schwierigste Entscheidung bei Anyline? Weil, wie du eben angesprochen hast, man kann auch einfach an dem Markt vorbei produzieren und dann muss man halt auch irgendwann die Entscheidung treffen, wir lassen jetzt das Projekt und machen irgendwas Neues. Das könnten ja schwierige Entscheidungen sein, weil man sieht, wie viel Kapazität und Geld verloren gegangen ist bei solchen Fehlentscheidungen. Aber was würdest du sagen, waren deine schwierigsten Entscheidungen oder Fehlentscheidungen zuteil?
Ja. Also natürlich, das kann man super segmentieren. Die schwierigsten Entscheidungen sind normalerweise immer Personalentscheidungen. Das liegt daran, dass Personalentscheidungen emotionale Entscheidungen sein. Also sie sind zwar vielleicht nicht, die Entscheidung per se ist nicht emotional, aber dann die Abwicklung ist emotional, ja, vor allem wenn man sich vom Mitarbeiter trennt. Das heißt so, die Momente, wo man selber Fehler gemacht hat, die falschen Personen eingestellt hat für Themenbereiche oder Personen einfach nicht mehr up for the job waren. Das sind sicher schwierige Entscheidungen. Das ist sicher etwas, was man länger dann auch im Kopf hat. Aber eben auch total wichtige Entscheidungen. Ne? Wenn man sie nicht trifft, dann trifft die Entscheidung, die Entscheidung trifft man sowieso. Also entweder man trifft sie oder sie wird für einen getroffen sozusagen. Ja? Das zweite ist das Nein sagen, ja, vor allem aus Fokussicht. Also das, was ich gelernt habe in den letzten knapp 10 Jahren als Entrepreneur, ist, dass die, das kommt jetzt nicht von mir, das hat der Steve Jobs auch schon gesagt, dass dies ganz, ganz, ganz schwierig ist, eigentlich zu Dingen Nein zu sagen. Ja, also nicht Ja zu sagen, ja, wir machen das neue Produkt, sondern Nein, wir machen das andere Produkt nicht. Und das liegt daran, dass es meistens so ist, dass in dem Moment von der Entscheidung ist es wahrscheinlich so, dass alles total cool ist. Ja, man muss dann zu 3 Dingen, die super cool sein, nachsagen. Weil Dinge, die nicht cool sind, die landen ja nicht auf der Liste. Also es sind immer Dinge auf der Liste, wo man einsagen muss, wo einem das Herz sagt irgendwie ja. Und man muss dann aber trotzdem Nein sagen. Und wenn man das nicht tut, dann verliert man den Fokus, dann ist man zu opportunistisch und dann verliert man Zeit. Und jetzt ist es so, dass, und wenn man sich da umschaut bei Startups, generell gesehen, der überwiegende Teil der Founder-Teams und CEOs diese Fehler macht. Es gibt niemanden, der die Fehler nicht macht. Die Frage ist also nicht, macht man sie oder macht man sie nicht, sondern wie oft macht man den Fehler? Wie oft sagt man zu Dingen Ja, zu denen man eigentlich Nein sagen sollte? Und das ist ein großes Learning, das auch im Sinne des Leaderships und der Aufgabe des Managers halt auch so wichtig ist, dass halt eigentlich geht es darum, das hat der Jeff Bezos gesagt, es darum geht, dass man wenige hochqualitative Entscheidungen treffen muss als Executive und nicht viele kleine. Also wenn man bei einem Thema zur richtigen Zeit Nein sagt, dann kann das oft einen riesen Impact haben. Und es ist aber eine Entscheidung, die man trifft. Oftmals verliert man sich im Detail, ja, man verliert sich in dem Operativen, da fühlt man sich wohl, da tut man dann ganz oft kleine Entscheidungen vorantreiben, statt dass man sich als Executive hinhockt, 3 Stunden lang überlegt, soll ich das jetzt machen oder nicht, und dann bewusst sagt, nein, ich mach's nicht, und dann der Firma 30% der Mannschaft Dinge tut, die super sind und nicht irgendwas tut, das nicht gut ist. Ja? Also das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Aspekt. Ja.
Du hast vorhin die Personalentscheidungen angesprochen. Denkst du wirklich, dass es falsche Menschen gibt oder sind die einfach nur bei den falschen Positionen eingesetzt? Weil es gibt ja schon diese These, also auch Jochen Schweizer sagt das zum Beispiel, es gibt keine falschen Menschen im Unternehmen. Sie haben, wenn dann, die falsche Position und dann muss man laut seiner Aussage einfach schauen, welche Kompetenzen hat denn oder welche Stärken hat denn die Person und wo kann ich denn sonst die Person im Unternehmen einsetzen? Also würdest du dem zustimmen oder sagst du, okay, es gibt einfach auch wirklich falsche Personen?
Also ich stimme dem total zu. Ja, ich stimme dem hundertprozentig zu. Es gibt keine falschen Personen. Ja, allerdings ist es so, dass im Kontext von einem Jungunternehmen man ja folgende Situation hat. In einem jungen Unternehmen ist HR und der Hiring-Prozess meistens noch nicht so gut etabliert. Das heißt, es gibt sehr wohl die Chance, und die ist bei Startups oft größer wie bei etablierten Unternehmen, dass man für eine Position die falsche Person heiert. Einfach aus Gründen heraus, dass man eben als Startup agil unterwegs ist, gerade 12-köpfiges HR-Team hat und man deshalb auch das Screening von Mitarbeitern noch nicht so gut machen kann. Das heißt, die Chance, dass wenn man eine Person einstellt, dass die vielleicht nicht die richtige für den Job ist, ist tendenziell ein bisschen höher bei jungen Unternehmen. Und ist trotzdem das natürlich die Schuld vom Unternehmen selber, nicht vom Mitarbeiter, ja, der sofern er sein CV nicht gefälscht hat, ja einfach sich beworben hat für eine Stelle, davon ausgegangen ist, dass er das jetzt da macht. Und wenn er das Unternehmen sagt, aber das ist nicht das, was wir uns von dir erwartet haben, aber das nicht ausgesprochen war, dann ist es natürlich vom Unternehmen die Schuld. Und der überwiegende Teil von Personalentscheidungen, die man trifft, basiert eigentlich auf einem Fehler, den man in der Vergangenheit gemacht hat als Unternehmen. Ja? So, das Problem ist nur, und da möchte ich auf das zurück, dass man dann für jene eine Stelle findet, dass Personen haben einfach Erwartungshaltungen, haben einen eigenen Karrierepfad, haben Vorstellungen, sind in einem sozialen System eingebunden. Und da ist es dann so, dass das Enttäuschen von der Person, im wahrsten Sinne des Wortes Enttäuschen, also man erklärt einer Person, dass man sich getäuscht hat, das ist eine Enttäuschung, weil das die Rolle so in der Form nicht ausfüllbar ist oder dass man sich was anderes erwartet hat, dann oftmals einfach nur in einer Trennung auflösbar ist, weil einfach die Person andere Rollen nicht will oder sich einfach nicht in einer neuen Rolle neu challengen lassen will. Es gibt viele, viele Gründe, warum dann schlussendlich manchmal eine Trennung das Beste auch für den Mitarbeiter oder für die Mitarbeiterin ist. Ja. Allerdings ist natürlich das immer situativ. Also ich würde sagen, zu deinem Statement, ich glaube, dass der Jochen Schweizer da nicht Unrecht hat. Und in großen Gesellschaften, in Unternehmen mit vielen hunderten Mitarbeitern, das auch leichter ist, wie bei kleinen Unternehmen, bei jungen Unternehmen, bei Unternehmen, wo wirklich einfach es nicht einfach eine Rolle schaffen kann für eine Person, weil das einfach budgetär nicht abbildbar ist oder genau. Ich glaube, dass das schon einen Unterschied macht. Ja. Aber generell ist es natürlich so, es ist immer die Schuld vom Unternehmer, wenn der Mitarbeiter nicht performt, also wenn er nicht glücklich ist und nicht zufrieden ist in seinem Job und das dem nicht Spaß macht und nicht die richtige Rolle hat, kann ja nie die Schuld vom Mitarbeiter sein.
Wie sehr ist es eigentlich wichtig, dass das Unternehmen einen Sinn stiftet? Weil es gibt ja da schon irgendwie zwei Lager. So zum einen, okay, man sucht irgendwie selbst den Sinn in der Arbeit und zum anderen heißt es irgendwie, okay, der Arbeitgeber muss den Sinn und Zweck an den Arbeitnehmer stiften. Wie siehst du das?
Das ist ein ganz schwieriges Thema. Ich glaube, dass also wir haben einen Purpose, wir haben eine Vision, wir haben eine Mission. Bei Anyline, wir machen Dinge, die wirklich wertstiftend sind, die jetzt das Beispiel mit den Reifen, ja, kann man sich statistisch ausrechnen, wie viel Leben wir auf den Straßen heuer schon gerettet haben, ja, wie viel Menschenleben durch den Einsatz unserer Technologie gerettet worden sind. Das ist ja totale sinnstiftende Sache. Und natürlich ist es so, dass bei Anyline Mitarbeiter arbeiten, weil sie sehen, dass mit unserer Technologie ein gewisser Wert geschaffen wird auf der Welt. Ja. Allerdings ist die Anyline ein Unternehmen, das profitabel sein will und das Geld verdienen will, unter anderem um die Mitarbeiter zu bezahlen, aber natürlich nicht nur. Und da ist halt der Effekt, den wir momentan sehen, vor allem bei jungen Unternehmen und jungen Mitarbeitern, die haben wir zum überwiegenden Teil, dass man als Unternehmen mittlerweile nicht nur den Sinn und das Sinnstiftende in dem schaffen muss, was man macht, sondern darüber hinaus so ziemlich sämtliche sozialen Probleme, die es gibt, von Covid bis zur Ukraine-Krise, für alles muss man als Unternehmen Antwort haben. Ja? Und das ist, deswegen sage ich schwierig, weil ich sage ja nicht, dass das falsch ist, aber das ist als Unternehmen halt natürlich super anspruchsvoll, dem gerecht zu werden, dass man nicht nur vom Produkt aus und von dem, was man macht, das Unternehmen super sinnstiftend ist und zum Beispiel, wenn man das Thema ESG, SDG-Kriterien hernimmt, also CO2-Footprint, Equality, alle möglichen Themen, was man halt so als Unternehmen haben kann, auch hier weit erwartet, dass man für Dinge Antworten hat. Und bei kleinen Unternehmen ist es halt dann oft nicht leicht, dem Anspruch gerecht zu werden. Ja.
Wir nähern uns schon langsam dem Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich. Du warst ja früher in der Werkstatt der Wattens. Warum nicht mehr? Warum Wien?
Ja, also wir haben in der Tat ein Büro in der Werkstatt der Wattens gehabt und das gefällt mir urgut dort. Man hört es vielleicht noch ein bisschen durch. Ich bin ja ursprünglich auch aus Tirol und nicht weit weg von der Werkstatt der Wattens aufgewachsen. Im Prinzip wirklich 100 Meter weit entfernt. Dort mein erstes Realpraktikum gehabt. Und deswegen bin ich dem ja total verbunden. Und ich glaube, dass eine tolle Geschichte ist. In Wien ist die Anyline jetzt mit knapp 90 Personen sehr gut aufgestellt. Wir wollen ja noch weiter wachsen. Personal, Talente, das lassen sich halt in Ballungszentren einfacher finden. Das ist halt einfach so. Das ist vor allem später raus dann einfach relevanter noch. Relevanter, wenn man wirklich dann pro Quartal 20, 30 Leute einstellt und immer ein, zwei Leute. Natürlich ist es so, dass ich als Mensch ja jetzt eben die Stadt kennengelernt habe, während meinem Studium die Stadt sehr gut finde. Also die Stadt, ich sage jetzt nicht Wien, Wien gefällt mir besonders gut, aber es könnte genauso Berlin oder München sein. Ich glaube, dass für mich die Stadt ganz, ganz viele Vorteile hat. Genau, und so glaube ich, kann man das auch beantworten. Ich bin aber nach wie vor oft in Wattens und nicht selten bei der Werkstätte. Allerdings, ich sitze nicht mehr drin, sondern ich lade vorne draußen bei den Ladesäulen meine Tesla auf. Also quasi ganz in der Nähe. Ja.
Sehr schön. Ja. Sind eigentlich noch mehrere Standorte geplant? Also du hast angesprochen Ballungszentren. Ich meine, Hamburg wird sich ja auch anbieten, Berlin, wie du gesagt hast, München, das wären ja alle Standorte, die wären ja schon interessant. Oder auch, ich meine, Swaco, Traffic, was ja auch, glaube ich, auch zum Teil eigentlich dazugehört, also diese Nummernschildererkennung auch zum Teil. Auch zum Beispiel Skandinavien, oder? Also da gibt es ja auch sicher das ein oder andere Plätzchen, was sich gut anbieten würde, Standorte zu erweitern.
Ja, also wir haben ja natürlich vertrieblich, sind in viele Länder aktiv und haben Vertriebsstandorte, die sind aber oft dann so wirklich mit ein, zwei Personen. Und in Amerika haben wir allerdings bis vor kurzem in Massachusetts, in Boston, jetzt in New Jersey, an größeren Standorten mit 10 Mitarbeitern. Allerdings faktisch arbeiten die dann ja nach Covid von zu Hause aus. Also dieses Thema Homeoffice hat sich ja bei uns komplett etabliert. Den europäischen Markt machen wir aus dem Headquarter heraus. APAC ist einmal geplant in Zukunft. Allerdings glaube ich eben, Robert, dass die Diskussion mit den Offices jetzt nach Corona, Post-Covid, eine ganz andere geworden ist, weil einfach durch die neue Arbeitswelt sich das Thema jetzt einfach ganz anders aufgelöst hat. Und wir haben ja bei uns Mitarbeiter, die habe ich seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. Ja, die sitzen im Homeoffice, fühlen sich dort wohl, arbeiten dort, haben wir super Freude, dass sie von zu Hause aus arbeiten können. Das glaube ich, das braucht man nicht wieder ändern. Ja, wenn das funktioniert, dann funktioniert es dann. Ich glaube, braucht man die Leute nicht mehr ins Büro zurück zwingen. Ja, ich glaube, dass das Homeoffice-System bei uns einfach super, super funktioniert, ja.
In den letzten Wochen hat sich so eine neue Lieblingsfrage von mir etabliert. Was war dein bestes Investment unter 100 Euro?
Mein bestes Investment unter 100 Euro. Das ist gut. Das ist eine gute Frage. Ich überlege gerade, ich schaue gerade rum. Ich habe sogar was. Und zwar ein Apple AirTag, das ich auf meinem Schlüsselbund habe. Und wenn ich in der Früh immer hysterisch durch die Wohnung renne, meinen Schlüssel suchen, kann ich jetzt mein iPhone nehmen, um meinen Schlüssel zu finden. Das hat sich auf jeden Fall sehr bewährt.
Sehr cool, sehr cool. Ja, Zeit ist die wichtigste Ressource, die wir haben. Und so kann man sich natürlich einiges an Zeit sparen. Die letzte Frage ist immer dieselbe Frage, die Abschlussfrage. Was möchtest du noch sagen, Lukas?
Also eigentlich nicht mehr viel. Es hat mich total gefreut, ja, den Plauderer zu machen, und hoffe, dass den Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen gefallen hat, ja, was wir da so plaudert haben.
Auf jeden Fall. Also von dem gehe ich stark aus. Vielen, vielen Dank, Lukas. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und den wertvollen Inhalt.
Danke, ja. Schönen Tag.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.